Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.
Ein herzliches Moin vom Deich. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin Karin Jansen, die Gründerin von Kynagogik, bedürfnisorientierte Hundehaltung und Erziehung. Ich berate seit 20 Jahren Menschen mit ihren Hunden, habe vor 10 Jahren das Institut für Kynagogik gegründet, in dem wir unterschiedliche Ausbildungen rund um das Thema Mensch und Hund anbieten und ich bin Coachin für Menschen mit und ohne Hund. Nur aus gelebter Erfahrung, fundiertem Wissen und einer offenen, wohlwollenden Haltung kann wahre Kompetenz entstehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die Welt unserer Hunde noch zufriedener, erfüllter und entspannter machen können. Heute werden wir uns mit dem Thema Hunde dürfen Nein sagen beschäftigen. Mach es dir also gemütlich, spitz die Ohren und lass uns beginnen. Wir beginnen wie immer mit einer Frage. Und ich habe mich zuallererst gefragt, warum ist es eigentlich wichtig, dass dein Hund Nein sagen darf? Also wenn ich mir grundsätzlich Gedanken dazu mache, dann möchte ich mir oder wünsche ich mir für unsere Hunde immer ein hohes Maß an Selbstbestimmung. Das heißt, ich möchte gerne, dass Hunde nicht nur abhängig sind, dass Hunde nicht ein lebenslanges Kleinkind von uns sein müssen, sondern ja, dass sie so viel es irgendwie geht, teilhaben können an den Entscheidungen, die wir treffen. Und die allererste Entscheidung ist, nein, das möchte ich nicht, nein. Das will ich nicht. Das geht natürlich nicht immer und nicht überall und so weiter, aber wenn wir unseren Hunden ein gewisses Maß an Selbstbestimmung zugestehen wollen, dann gehört dazu, dass der Hund Nein sagen darf. Wir wünschen uns ja, dass unser Hund freiwillig Dinge tut und wir wünschen uns eigentlich auch, dass wir unseren Hund dafür nicht kaufen oder bestechen müssen, dass er irgendetwas tut, wenn es jetzt um Übung oder Training geht. Also letztendlich zur Freiwilligkeit auf der einen Seite gehört unbedingt auf der anderen Seite, dass ein Hund auch etwas nicht tut und wir ihn nicht zwingen, sofern es nicht aus irgendwelchen Gründen notwendig ist. Aber darüber sprechen wir noch. Also letztendlich geht es ganz viel darum, die individuellen Grenzen des Hundes zu respektieren. Also nicht zu sagen, ist mir egal, musst du durch oder hat der vorher auch schon gemacht und das ging ganz prima oder ich habe dich halt als Begleithund gekauft, jetzt bist du mein Begleithund, ob du es gut findest oder nicht. Das ist jetzt ein bisschen flapsig gewesen, aber grundsätzlich haben wir ja ganz viele schöne Ideen für Hunde oder denken, dass die Ideen, die wir für sie haben, vielleicht schön sind oder erfüllend sind oder wertschöpfend sind für Hunde. Aber wir müssen ihnen schon zugestehen, dass sie ihre Grenzen haben und sicherlich auch ihre Wünsche und Ideen. Also wenn wir auf der einen Seite uns wünschen oder ja anstreben, dass ein Hund so viel wie möglich für sich selbst bestimmen kann, dann geht es noch in der Mitbestimmung des Hundes ein bisschen darüber hinaus. Selbstbestimmung betrifft vielleicht dieses, ich will nicht immer gestreichelt werden oder ich möchte jetzt mal in Ruhe in der dunklen Ecke liegen und möchte nicht im Fokus sein. Das ist Selbstbestimmung. Mitbestimmung würde noch weitergehen. Das würde auch heißen, ich habe heute gar keine Lust, einen Futterbeutel zu suchen. Ich hätte heute gerne, was weiß ich, Trepper gespielt oder ich würde gerne einfach mal im Garten liegen und vor mich hindösen. Das wäre Mitbestimmung. Das heißt, das Hund auch über das, was wir ihm anbieten und das, was wir tun mit ihm, mehr noch als in der Selbstbestimmung, das, was er für sich tut und für sich zulässt, noch ein bisschen mitbestimmen darf und vielleicht auch Vorschläge machen darf. Ich komme da noch in der Praxis drauf. Also letztendlich geht es darum, dass wir versuchen können, eine Beziehung zu unserem Hund aufzubauen, die von gegenseitigem Respekt, von gegenseitiger Sicherheit, also diesem Gefühl, bei dem jeweils anderen sicher zu sein und angenommen und wertgeschätzt zu werden, dass wir so eine Beziehung pflegen oder versuchen zu erreichen, anstatt Kontrolle, anstatt dessen, dass immer Gehorsamkeit im Vordergrund steht. Und mal ganz ehrlich, es ist schon, also Kooperation statt Gehorsam ist schon eine tolle Geschichte und viele von uns werden vielleicht sofort wie aus der Pistole geschossen sagen, aber mir geht's gar nicht um Gehorsam. Aber es gibt so bestimmte Dinge, ich erlebe immer wieder, dass es eben doch das Sitz sein muss. Hund muss sich vom Reinkommen in einen Raum, vor eine Tür öffnen, in verschiedensten Situationen hinsetzen. Und viele Hunde sagen, nein, will ich nicht. Die gucken sich um im Raum, in der Umgebung, draußen Richtung Straße, wohin auch immer und sagen, hast du dich umgeschaut? Hier nicht, hier kann ich nicht, hier will ich nicht. Und es gibt immer wieder Menschen, die bestehen dann, weil sie konsequent sein wollen, was ich verstehen kann. Die Idee ist ja schön, ne, eine Verlässlichkeit herzustellen für den Hund. Aber die bestehen dann auf diesem Sitz. Das ist mir doch ehrlich gesagt völlig egal, ob mein Hund sitzt oder steht. Ich möchte, dass der anhält, dass der Stopp macht. Und wenn ich jetzt sage, ich will, dass du jetzt sitzt, weil nur dann ist sozusagen, ja, ich sag mal, unser Ritual, unsere Sicherheit erfüllt, unsere Rollenverteilung manifestiert. Nur wenn du jetzt wirklich sitzt, anerkennst du mich als diejenige, die Entscheidungen trifft und so weiter. Dann ist das letztendlich zwar ein Gedanke, den ich verstehen kann, aber letztendlich geht es dann um Gehorsam und nicht um Kooperation. Und Kooperation in dem Falle, wenn es um dieses, wir sind irgendwo, wir müssen abwarten und mein Hund soll Sitz machen. Und ich bestehe auf das Sitz, ist Gehorsam. Kooperation wäre, also aus meiner Sicht, wenn ich einen Stopp anbiete oder warte oder wie auch immer ihr das nennen möchtet und mein Hund entscheidet, zumindest in diesem kleinen Rahmen, ob er sitzen, stehen, liegen oder Handstand machen möchte. Bitte keinen Handstand auf meinen Schuhen oder mich dabei anspringen, sodass ich aus dem Gleichgewicht gerate oder so. Aber wie mein Hund dort wartet, ist mir doch erstmal völlig egal. Sonst geht es um Gehorsam. Und natürlich ist es so, dass ein Stoppsignal und anzuhalten total wichtig ist. Aber mein Hund darf auch sagen, eben im Stehen, nicht im Sitzen. Das wäre so ein Ding. Also diese Idee, dem Hund Selbstbestimmung und Mitbestimmung soweit möglich zuzugestehen, Respekt vor seinen Grenzen und eben auch tatsächlich vor seinem Willen bis zu einem gewissen Grad zu haben. Sei denn mein Hund sagt, ich muss jetzt alle Kaninchen essen, den Willen kann ich leider nicht respektieren. Eine Freiwilligkeit im Mitwirken irgendwie ihm zuzugestehen und in einer Beziehung zu unserem Hund, gegenseitige Sicherheit, ein Sicherheitsgefühl, eine Freiwilligkeit zu haben statt Kontrolle und Gehorsam. Also Kooperation statt Gehorsam. Das ist so, dass, ja, warum es tatsächlich wichtig ist, dass Hunde Nein sagen dürfen. Wenn wir diese Haltung haben, dann ergibt sich daraus der Hund, dass der Hund sagen darf, nö, will ich nicht. Mag ich nicht, kann ich nicht, schaffe ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht, was auch immer, aber nein. Und das anzuerkennen ist erstmal vom Kopf her vielleicht gar nicht so schwer, aber es wird in bestimmten Situationen, wenn zum Beispiel ein ganz wunderbar offenes, freundliches, kleines Kind meinen Hund streicheln möchte und ich aber weiß, der will das nicht. Dem Kind das zu verwehren und dem Hund nachzugeben in seinem Nein, wird dann schon schwieriger. Zum einen, weil es mir für das Kind leid tut, aber eben auch, also ich erinnere mich, ich hatte das mal in einer Bahnfahrsituation, kam auf mich ein Kind zu, ich war mit meinen 4 Hunden in der Bahn, bin von der Arbeit nach Hause gefahren und da wollte ein Kind meine Hunde streicheln, insbesondere meinen sehr großen Ritzbergrüden, der von einem Kind in ungefähr dem Alter misshandelt wurde. Und ich nun niemals hätte sagen können, dass er das gerne wollte, dass dieses Kind ihn streichelt. Und ich habe das verweigert. Und mir wurde dann gesagt, mein Hund sei ja gefährlich, dürfe nicht mit der Bahn fahren. Ich fand dann so die Diskussion mit dem Vater eher gefährlich, weil der wirklich ziemlich, also der wurde ziemlich aggressiv, mein Hund nicht. Mein Hund vertraute darauf, dass ich dafür sorge, dass er nicht angefasst wird. Der saß da ganz still. Aber das sind so Situationen, wo wir uns wirklich fragen dürfen, halte ich es aus, dass mein Hund nicht nur mir gegenüber Nein sagt, sondern vielleicht auch gegenüber Tante Erna oder dem netten Kind von nebenan oder dem mittelnetten Hund von gegenüber, je nachdem. Darf mein Hund das wirklich und komme ich damit wirklich zurecht? Und bin ich nicht irgendwann in der Situation, dass ich sage, ich will jetzt aber gehorsam, da muss er jetzt durch? Ich glaube, dass das ein Prozess ist und dass das für uns alle herausfordernd sein kann und es immer wieder Situationen gibt, wo man sich fragen kann, um wen geht es hier gerade? Geht es darum, dass mein Hund das Bedürfnis hat, jetzt etwas nicht zu tun? Oder eben nicht das Bedürfnis hat, das zu tun, was ich mir von ihm wünsche oder andere sich von ihm wünschen? Oder geht es vielleicht manchmal auch darum, was denn sein Nein für uns bedeutet? Auch wenn ich zum Beispiel im Bereich tiergestützte Intervention arbeite, egal ob im Bereich Pädagogik oder Therapiebegleithund oder so, auch da darf ja ein Hund Nein sagen. Bedeutet aber immer, dass ich dem Klienten, dem Kind, dem Schüler vermitteln muss, dass da gerade Nein gesagt wurde und dass mein Hund das Recht hat. Auf der anderen Seite, wenn ich in diesen Kontexten mit meinem Hund arbeite, ist es natürlich auch so, dass mein Gegenüber, also das Kind, der Schüler, die Schülerin, ein Klient, Klientin lernen können, wow, die nimmt sogar das Nein sagen und die Bedürfnisse ihres Hundes so ernst, dann bin ich da vielleicht gut aufgehoben und vielleicht darf auch ich meine Bedürfnisse äußern oder auch meine Ablehnung äußern. Das kann also einen sehr schönen Schneeballeffekt sozusagen haben oder ein schönes Beispiel sein oder ein Modell sein für die Bedürfnisformulierung und auch die zugestandene Ablehnung für Klienten, Kinder etc. Aber das ist eben unbequemer, und manchmal auch mit Gegenwehr verbunden von der Außenwelt. Und deswegen ist diese Haltung, dieser Grundgedanke, warum es wichtig ist, dass mein Hund Nein sagen darf, dann manchmal gar nicht so einfach. Okay, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Wie merke ich denn eigentlich oder woran merke ich denn eigentlich, dass mein Hund gerade Nein sagt? Und ja, wie kann ich denn so erkennen, dass er gerade Nein meint? Also erstmal geht es natürlich ganz grob gesagt darum, die Körpersprache zu verstehen und zu sehen, was sagt mir der Körper. Ein Wegwenden oder Abwenden von mir ist bestimmt nicht als Einladung gemeint, davon gehe ich mal aus. Das ist auch so, was ganz wichtig ist. Und das erlebe ich sehr oft, dass man sich immer wieder fragt, ist das jetzt ein Stresssignal oder ist das doch eher so ein Mundwinkel hoch zum bisschen Lächeln oder so? Das ist nicht dann sehr wichtig, dass man individuell die Kommunikation des eigenen Hundes versteht. Und wenn das schwer ist, weil manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen ja nicht, weil man den Hund ja jeden Tag sieht, dann kann man tatsächlich auch da mal wieder habt ihr ja schon oft gehört, Rat, euch dann einen Menschen von außen dazu zu holen, der euch da ein bisschen unterstützen kann und mal einen Blick drauf werfen kann, weil manchmal ist man sich selber unsicher, obwohl man sich, also seinen Hund ja so gut kennt. Ich finde es auch wichtig, ich erlebe oft, dass Hunde, also einige drohen dann, die sagen, es reicht jetzt wirklich, ich will das nicht und fangen dann an zu knurren oder bellen. Also wenn ein Hund mich anbellt, dann ist das immer irgendeine Form von Nein. Naja, es könnte auch eine, ach, das gibt es, dass der Hund sagt, schneller, 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 jetzt mach hinne. Auch das gibt es. Aber ich meine, in sehr häufigen Fällen zu erleben, dass Hunde damit Nein sagen oder schimpfen oder Missmut kundtun. Und auch das dürfen sie. Und wenn wir das nicht zulassen, wenn wir also den Hund nicht auch mal sagen lassen, hey, das reicht mir jetzt oder mir ist es zu viel und den sozusagen mal sich akustisch äußern lassen. Wenn er das nicht darf, dann muss er irgendwie eine weitere Eskalationsstufe zünden und das könnte dann irgendwann Schnappen sein. Oder auch wenn ein Hund einfach in einen reinspringt, weil er sagt, reicht, ist das nicht schön. Dann haben wir vorher, also nicht in der Sekunde vorher, sondern wahrscheinlich schon Monate, Wochen, vielleicht sogar Jahre vorher, etwas nicht gesehen, etwas nicht verstanden. Und das ist natürlich erstmal schmerzhaft, wenn man sich das eingesteht. Aber wir sind ja dabei, uns erstmal zu beschäftigen. Und das sind Schritte und das ist ein Prozess. Und jeder, der auf dem Weg ist, macht es schon besser als vorher. Also macht euch da nicht, ja, also geißelt euch da nicht, dass ihr was übersehen habt und das Nein eures Hundes vielleicht nicht verstanden habt. Wir versuchen jetzt, Konfliktverhalten lesen zu lernen. Und es gibt halt noch ganz viele Signale vor dem Knurren. Zum Beispiel die Öhrchen, die abstehen. Das ist so ein unsicheres Ding. Bei den Ridgebacks hat man immer gesagt Elefantenohren. Also bei Schlappohren, wenn die so nicht anliegen am Kopf, ist das ein Unsicherheitszeichen. Wenn ja der Hund sich immer mal wieder wegdreht, rausdreht, so ein bisschen abduckt, sich entziehen möchte, dann ist das einfach etwas, was lange vor dem Knurren kommt. Also das fängt häufig damit an, dass wir dem Hund ein Signal geben, wie das zitierte Sitz, was ich schon als Beispiel nannte, in einer Situation, in der der Hund das Gefühl hat, oh Gott, das ist mir zu öffentlich, zu nass, zu ungemütlich, zu reizstark, zu aufgeregt oder aufregend, ich kann mich jetzt nicht setzen. Und der tut es einfach nicht oder nicht schnell, sondern sehr, sehr, sehr langsam. Dann ist das eigentlich ein Nein. Oder was ich eben schon sagte, so eine Ausweichen, Wegdrehen oder auch ganz klassisch Distanz zu vergrößern. Also mehr Abstand zu nehmen heißt, nein, will ich nicht. Und es ist natürlich blöd, wenn dann, was weiß ich, Familienfeier und die Kinder der Schwester oder die Enkel oder sonst wer sind da und die wünschen sich so sehr, den Hund zu streicheln. Und der geht rückwärts weg und sagt, nee, liebe Freunde, möchte ich nicht. Das ist hart. Und wenn wir dann anfangen zu sagen, ja, gib ihm doch mal was Leckeres oder so. Oder du kannst dich ja mal hinsetzen und ihm die Hände hinhalten oder dies oder jenes. Nein, sein Ausweichen hat gesagt, oder mehr Abstand nehmen oder einen Bogen gehen, heißt, ich möchte nicht. Und dieses ich möchte nicht hat ja meist Hintergründe, zu denen kommen wir aber noch. Es ist ja nicht so, dass Hunde einfach gemein und doof sind und sagen, ich ärgere mal die Enkel. Nein, das ist ja nicht der Hintergrund. Wenn ein Hund sagt, ich möchte nicht, dann steckt da etwas dahinter. Es gibt natürlich da auch noch, also Ausweichen oder Distanzvergrößern als eins. Es gibt aber auch tatsächlich so ein Meideverhalten, dass der Hund sich so wegduckt und der Kopf runtergeht und man merkt, der schrumpft so in sich zusammen. Was eigentlich, und vielleicht kommen dann sogar Beschwichtigungssignale, was weiß ich, so ein Kopf geht hoch, Ohren zurück, wo hinten eine Rute ist leicht eingeklemmt und es wird so unten gewedelt. Das ist nicht in dem Sinne, in dem Moment dann Freude, sondern oh je, tu mir nix. Und auch das ist ein leises, kleines Nein. Beschwichtigung ist ja nicht, also Beschwichtigung kann sein, großer, starker Gegenüber, tu mir bitte nix. Beschwichtigung kann aber auch sein, sei bitte nicht böse, aber ich möchte wirklich nicht. Lass mich doch bitte, 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 bitte das nicht tun müssen. Und das ist so, da wird sozusagen um Gnade gefleht. Und das, wenn ich mir das vorstelle, dann tut es einem weh. Ne? Also ja, wir haben auch so diese Übersprungsgeschichten, die oftmals vorkommen, wenn ein Hund eigentlich Nein sagen wollen würde. Was weiß ich, also wir erwarten etwas, eine Kontaktaufnahme zum Beispiel mit Gästen oder so. Dann kommt so dieses Kratzen, Schütteln, Knabbern, was haben wir noch? Es gibt so viele Dinge, irgendwie an irgendwas rum, Knuspern etc., die eigentlich sagen, ich bin gerade überfordert, ich finde das nicht gut und ich möchte diese Situation nicht. Oder auch so Geschichten, das merke ich oft, wenn meine Hunde mit anderen Menschen Kontakt haben, wenn sich dort die Stimmung verändert. Wenn da mehr Spannung reinkommt oder mehr Trauer reinkommt oder mehr Aufregung reinkommt, dass meine Hunde ganz schlagartig den Kontakt abbrechen. Die suchen ihn auch sehr, 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 sehr erfolgreich häufig. Also sie drängen sich förmlich auf. Aber wenn ich merke, die nehmen Abstand, dann weiß ich, okay, also spüre ich ja auch, dass da gerade irgendwas in der Stimmung sich verändert hat, in der emotionalen Situation sich verändert hat. Und das ist dann in Ordnung. Die müssen dann nicht herhalten. Also grundsätzlich, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Beratung, die ich vor kurzem hatte, da war es so, dass der Hund ziemlich aufgeregt war und ich habe ihm dann einen Kauartikel angeboten und er hat vorher nett mit mir Kontakt aufgenommen, das war wirklich nett und er hat so, war interessiert, war sehr aufgeregt, aber interessiert und hat auch mich ihn anfassen lassen und dann gab es diesen Kauartikel und der ging zu der Decke, die vorbereitet war, drehte den Raum, also mir und auch seinem Frauchen den Rücken zu, drehte sich so ein bisschen fuchsartig, also wie so ein Fuchs ein und ward bis vor Ende des Kauartikels nicht in einer anderen Haltung mehr gesehen. Das war also eine ganz klare Abwendung, die im Prinzip sagte, keiner von euch geht jetzt bitte an diesen Kauartikel. Ich brauche das jetzt für mich. Ich bin aufgeregt, ich muss meine Spannung irgendwo lassen und das tue ich, indem ich jetzt kaue. Und ich verstehe das. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht schön wäre, wenn die Besitzerin oder die Bezugsperson diesen Kauartikel nicht wegnehmen könnte in einer kann ja auch mal was sein, was der Hund nicht essen dürfte. Aber das tue nicht ich als fremde Person. Ich war nur dazu, also ich war dazu da, den Hund kennenzulernen. Wir haben uns über tiergestützte Interventionen unterhalten und so weiter. Und ich war nur die von außen kommt und die netterweise Kauartikel verteilt. Aber ich war nicht die Person, die dazu. Also es wäre nicht mein Recht gewesen, dem Hund das zu nehmen und ich hätte das auch nicht gewollt. Und er hat mir auch sehr deutlich gesagt, dass er das nicht haben wollen würde. Und das ist in Ordnung. Es gibt ja auch so Menschen, die sind der Meinung, dass sie grundsätzlich, aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, das Recht haben, Hunde, weil sie Mensch sind, Hunde in Anführungszeichen zu dominieren und denen was wegzunehmen, weil Hund sich das ja von Menschen gefallen lassen muss. Nee, finde ich nicht. Wir sind nicht die Hundepolizei. Hund kennt uns nicht und Hund muss sich das von uns überhaupt gar nicht gefallen lassen. Es gibt bestimmte Situationen, wo Hund im Vertrauen auf den Menschen sich bestimmte Situationen gefallen lassen müsste. Das wäre gut, sonst muss leider ein Maulkorb dran, also siehe Tierarzt oder sowas. Aber warum sollte ich denn berechtigt sein, einem Hund etwas wegzunehmen? Und warum darf der da nicht Nein sagen? Natürlich darf er das. Ich würde mir von ihm auch nichts wegnehmen lassen. So. Also grundsätzlich haben wir sehr häufig... Oder nein, wir haben eigentlich immer einen Hintergrund, warum ein Hund Nein sagen möchte oder ablehnendes Verhalten zeigt. Das ist sehr häufig Unsicherheit, Angst. Also wenn wir jetzt an die Kauartikel-Situation denken, dann ist es so, dass der sich sicherlich Sorgen darüber gemacht hat, dass ich ihm etwas wegnehme. Und dieses, also Futter und sowas wie so ein Kauartikel haben halt eine ganz hohe Bedeutung für diesen Hund. Er ist ein Tierschutzhund und er wird leider einen Grund haben, warum das für ihn sehr, sehr wichtig ist. Und wir haben darüber gesprochen, wie er lernen kann, dass seine Bezugsperson ihm etwas wegnehmen kann, aber eben nicht, wie man das mit Macht durchdrückt, weil der hat eben traumatische Erfahrungen gemacht, der hat seine Biografie und die hat dazu geführt, dass Futter für ihn eine immens hohe Bedeutung hat, was er nicht so einfach rausrückt. Und das muss, nur weil er die Bezugsperson liebt, auch trotzdem nicht für ihn einfach sein. Also Unsicherheiten und Ängste, oder wie bei meinem Ritzbergrüden, der einfach von einem Kind misshandelt wurde und wenn er sich gewehrt hat, ist er von dem erwachsenen Menschen geschlagen worden und dann habe ich ihn Gott sei Dank übernehmen dürfen, der jetzt also nicht auf Kontakt mit kleinen, mit Kindern in dem Alter gestanden hat, das fand ich nun mehr als logisch und das hätte ich ihm auch nicht zugemutet. Das waren also traumatische Erfahrungen, insbesondere in der Konstellation Kind-Vater. Und das wäre eine absolute massive Überforderung gewesen. Und die würde ich meinem Hund und nicht zumuten. Es kann natürlich auch ein Auslöser sein, dass ein Hund schlicht und ergreifend Schmerzen hat. Also bei bestimmten Berührungen Angst vor Schmerz hat oder sich körperlich unwohl fühlt. Und dann eben sagt, nee, will ich nicht, fass mich nicht an, lass mich in Ruhe. Das ist natürlich blöd, weil wir dann in bestimmten Situationen ja nur helfen können, dass der Schmerz verschwindet, wenn wir anfassen dürften. Das hat dann aber etwas mit Vertrauen zu tun. Und da müssen wir uns, wenn es um so gesundheitliche oder Sicherheitsaspekte geht, dann müssen wir uns tatsächlich manchmal durchsetzen. Das ist dann schwierig, aber sonst können wir halt nicht helfen. Und das geht nicht. Aber zumindest finde ich es wichtig, dass wir dann verständnisvoll sind und dass wir verstehen, okay, dem Hund geht es gerade nicht gut. Natürlich möchte der jetzt nicht angefasst werden und schon gar nicht vom Tierarzt. Also ich habe für den Notfall, wenn es um potenziell schmerzhafte Behandlung geht, auch einen Maulkorb dabei, damit ich so entspannt wie möglich sein kann, damit mein Hund nicht noch durch meine Spannung angespannter wird. Ein emotionaler Hintergrund für Nein sagen wollen beim Hund ist häufig Frustration. Die sagen ja irgendwann, also wenn du jetzt nochmal diesen blöden Futterbeutel dreimal in die gleiche Richtung, auf die gleiche Stelle wirfst und mich dann dahin schickst und erwartest, dass ich ihn dir akkurat in die Hand lege, dann bin ich so genervt und so frustriert, dass ich sage, mach es doch. Entschuldigung, da kommt sogar der Husten. Mach es doch allein. Und das kann ich verstehen. Wenn von mir immer wieder gleiche Abläufe, also wenn ich jetzt alle paar Tage den gleichen Podcast lesen müsste, beziehungsweise erzählen müsste, fände ich das ganz fürchterlich. Ich würde auch sagen, nee, möchte ich nicht. Also von daher, Frustration ist sicherlich etwas, was auch ein Nein-Sagen des Hundes heraufbeschwört. Und ich kann das verstehen. Und ich finde auch, wir sollten uns dann fragen, warum ist der denn frustriert? Anstatt zu sagen, da hat er kein Recht drauf oder was soll denn das jetzt? Und dann, ne, Frustrationstoleranz heißt nicht, dass ich alles aushalten muss. Und Frustrationstoleranz lernt man auch dadurch, dass man eine Klitzekleinigkeit an Frustration aushält und dann eine riesengroße Portion Spannungsabbau hat, damit der Frust wieder weggeht. Und so lerne ich es, weil ich weiß, hinterher werde ich meine Spannung, meine Frustration los. So lerne ich es immer ein bisschen mehr davon auszuhalten. Aber das ist nicht angeboren, weder bei Kind noch bei Hund. Da müssen wir erstmal hin. Und auch dann geht es nicht darum zu sagen, der Hund muss alles aushalten. Nee, wir wünschen uns ja, unsere Haltung ist ja, dass wir Selbstbestimmung und Mitbestimmung für unseren Hund wollen. Was ich auch einen wichtigen Aspekt finde, ist, dass Hunde manchmal schlicht und ergreifend unbekannten Situationen ausgesetzt werden, die sie total überfordern, wo sie noch keine Strategie haben, wo sie keine Idee haben, was kommt da eigentlich auf sie zu. Es gibt keine Vorhersagbarkeit, sie kennen die Situation so nicht. Ich sag mal, das erste Mal zu einem Seminar, das erste Mal auf dem Campingplatz, das erste Mal dies oder jenes oder solches. Natürlich ist das schwierig. Und natürlich kann es sein, dass ein Hund dann mit Verweigerung reagiert und sagt, ich gehe da nicht raus. Nein, das mache ich hier nicht. Und nee, ich will das nicht. Und ich halte es dann nicht aus. Und in einem Seminarraum belle ich dann einfach erstmal und verweigere die Situation, weil ich mich hier unsicher fühle. Und es fehlt dann eben Vertrauen in die Situation. Das Ding ist, dass wir das ja nur kriegen können, wenn wir unseren Hund gut begleiten und in diese Situation trotzdem gehen. Nicht täglich und nicht ständig, aber immer mal wieder, damit das Vertrauen wachsen kann. Aber erst einmal gibt es bestimmte Situationen, wo mein Hund einfach unsicher ist oder überfordert oder frustriert ist und oder etwas einfach nicht kennt und dann sagt, kann ich nicht, mache ich nicht, schaffe ich nicht, ist nicht. Nein. Ein echtes, echtes Nein. Also typische Alltagssituationen sind halt dieses nicht angefasst werden wollen oder Abstand zu anderen Hunden haben wollen. Und Abstand zu anderen Hunden kann manchmal auch mit so einem Dahinschießen kombiniert sein, an der Leine vor allen Dingen, weil die Hunde ja nicht ausweichen können. Und dann haben viele Menschen das Gefühl, mein Hund will immer hin, der ist ganz aufgeregt, der bellt und will nur einmal gucken und er will hin, aber letztendlich ist für viele Hunde ja der Punkt, wenn ich da drauf zuschieße und belle, dann sage ich dem anderen, ey, ich bin echt gefährlich, halt Abstand. Und es ist sozusagen, sie vermeiden damit etwas. Und viele Menschen interpretieren dann, aber er möchte immer überall hin. Und das stimmt dann sehr häufig nicht, sondern er möchte eigentlich den Abstand vergrößern. Und durch dieses, das kenne ich häufig von kleinen Hunden, weil die nicht so wahnsinnig viel Chance haben, wenn sie im Direktkontakt sind. Also vermeiden sie den, indem sie so ganz gefährliche kleine Mini-Kraftwerke sind, die da vor sich hin brüllen. Und in den allermeisten Fällen hilft das, den Abstand zu vergrößern. Aber sie werden dann eben auch belächelt oder beschimpft oder als unerzogen gebrandmarkt oder stigmatisiert, weil es eben nicht so gut und vollumfänglich anerkannt wird, dass ein Hund ja eine Grenze setzt bzw. Nein sagt. Der Klassiker ist natürlich, ein Hund verweigert eine Aufgabe. Da hatten wir das Ding mit dem Sitz. Es gibt aber auch so Sachen, das habe ich auch erlebt, dass Hunde für die Begleithundprüfung so ein Vorsitzen lernen sollten. Und Vorsitzen tun Hunde voreinander nicht. Die nähern sich immer, also ein höflicher Hund nähert sich entweder im Bogen oder so leicht seitlich, auf jeden Fall nicht frontal von vorne. Und Vorsitzen ist etwas, was ein Hund, der respektvoll der Bezugsperson gegenüber ist, bei dieser Person eigentlich nicht tun würde. Ich rede jetzt nicht von einer Kuschelsituation, wo man nur beieinander sitzt oder Hund sitzt vorm Sofa und man legt vielleicht die Stirn aneinander und die Ohren werden gekrault und solche Geschichten, sondern ich rede jetzt von draußen, zumindest in so einer Teilöffentlichkeit, in einer Trainingssituation und Hund sagt, nee, ich sitze nicht vor, ich will da nicht ranrutschen, ich will dir nicht auf die Pelle rutschen. Das ist eigentlich total toll. Es wird trotzdem trainiert, wo man sich dann fragt, warum? Wofür? Warum brauche ich diesen Gehorsam? Ja, also ganz oft so Nein ist auch, ich finde es immer schön, so bei Seminaren sehe ich das öfter, dass wir mit Hunden etwas machen. Die haben dann eine Situation für sich bewältigt. Man hat irgendwie etwas Neues erfahren, hat gemeinsam Mensch und Hund haben Aufgaben bewältigt. Und dann sagt Hund, ich hab fertig. Der geht einfach zur Tür. Und es ist auch eigentlich nie zufällig, dass der Hund dann bei der Tür steht und sagt, so, wir haben jetzt, was weiß ich, unsere Beutelchen gefangen, wir haben Menschen kennengelernt, wir haben uns an Hunden vorbei bewegt oder irgendwas anderes und Hund sagt, reicht, ist gut jetzt. Und dann möchte der schlicht und ergreifend die Situation verlassen. Und ich finde es ganz, ganz schwierig, wenn man dann sagt, nee, einer geht noch. Hunde vertrauen sich so viel an, Hunde machen so viel mit, Hunde gehen in so viele Situationen mit uns, die wir ihnen aufnötigen. Und ich finde es unheimlich unfair, wenn wir dann einfach sagen, nö, ich entscheide. Ja, ich verstehe das, dass man in einigen Situationen wirklich entscheiden muss. Aber in so einer Übungssituation, wo Hund ja kooperativ war, dann verstehe ich nicht, dass er da durchstehen muss. Und wir machen 8-mal die gleiche Übung, bis das anständig und ordentlich gemacht ist. Und der Hund das akkurat gemacht hat. Oder korrekt. Korrekt ist auch so schön. Ich möchte keinen korrekten Hund. Ich möchte einen Hund, der Dinge mit mir tut, weil wir ein Team sind, weil wir Familie sind, weil wir gemeinsam Dinge tun wollen und weil mein Hund sich dabei gut fühlt. Wir waren jetzt mit unserer inzwischen ist sie schon 7 Monate alten Hündin und den anderen über Wochenende in St. Peter-Ording. Und Klein Lys hat so ganz viele Dinge das erste Mal gemacht und hat sich so angestrengt, alles mitzumachen und es alles zu verstehen und im Restaurant ruhig unterm Tisch zu liegen, um dabei zu sein und sich Autos anzugucken und ach, was sie alles so gemacht hat, was einfach ganz hervorragend war. Also nicht im Sinne von der gute Hund, das ist sie eh. Sie ist für mich die beste Lys, genauso wie Ava die beste Ava und Wim der beste Wim ist. Aber ich merke und spüre so, dass sie so gerne in unserem Leben Teil sein möchte und dass sie ihre Rolle finden möchte und dass sie teilhaben möchte und dass sie dabei sein will und dass sie dafür ganz viel investiert. Und ich werde doch den Teufel tun, dann noch mehr zu verlangen. Sondern wenn ich dann merke, die kann das nicht mehr, das reicht, dann reicht es. Das ist ein kleines Mädchen. Naja, so eine junge Jugendliche jetzt gerade, mit ziemlich viel Flausen im Kopf. Aber immer bemüht, irgendwie dabei zu sein und ist so gut, wie sie es eben kann, zu machen. Und das ist sehr viel mehr, als viele Menschen für ihren Hund tun. Weil der mitlaufen soll. Und sie machen es nicht so gut, wie sie es könnten. Die allermeisten, und ihr, die ihr diesen Podcast hört, seid da anders, das weiß ich. Aber es gibt eben auch Menschen, denen ist es egal, ob der Hund Vorsitzen oder sowas nicht sinnvoll findet. Da wird eben, um eine Prüfung zu machen, das verlangt. Egal, was der Hund sagt. Und ein Punkt, der ganz wichtig ist, der sehr häufig stattfindet, ist, dass ein Hund Widerstand bei Pflegehandlungen zeigt. Also im Sinne von Zähneputzen, Krallen schneiden, Fellpflege und so weiter. Und das ist etwas, das ist leider so ein Bereich, der ja sein muss. Ich kann nicht nicht pflegen. Ich kann nicht nicht Zähne putzen. Ich kann auch nicht nicht Krallen schneiden, wenn mein Hund lange Krallen hat. Ich kann aber ganz klein anfangen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass ich jetzt irgendwie stundenlanges Maulkorbtraining mit Leckerchen und so weiter mache. Das meine ich nicht. Aber ich kann gucken, dass ich zum Beispiel, und das war bei uns sehr, sehr mühsam, weil Wim sich so gar nicht die Krallen schneiden lassen wollte. Wir haben dann, da fängt man dann eben an und nimmt an beiden Vorderpfoten oder beiden Hinterpfoten jeweils eine Kralle. Man probiert, ob es mit so einem Dremel, so einem Schleifgerät besser geht oder mit einer sehr, sehr, sehr scharfen Schere, bitte, damit es nicht dieses Klack macht und nicht so auf die Kralle drückt. Ich versuche einiges und mache die Dosis so klein wie möglich. Was weiß ich, alle 2 Tage, 1 Tag Erholung, alle 2 Tage eine Kralle. Und wenn es denn nicht anders geht, und das ist ein Punkt, der ist leider, wenn es um die Gesundheit geht und wenn es um Themen wie Sicherheit geht, da müssen wir Menschen ein bisschen vielleicht nicht hart, aber doch durchsetzungsstark sein, dann muss sogar der Maulkorb dran. Also unser Wim fand es am Anfang so fürchterlich, dass wir tatsächlich aus Sicherheitsgründen einen Maulkorb beim Krallenschneiden gemacht haben. Und inzwischen ist es so, dass er das so souverän, also von allen Hunden am coolsten macht. Aber wir haben eben uns sichern müssen mit dem Maulkorb, weil er schon bei 2 Krallen sagte, so, ich fress euch jetzt. Ich finde das ganz schlimm. Und es war leider nicht anders möglich. Wir wohnen hier am Deich, wir sind viel auf Grün unterwegs, die Krallen schleifen sich nicht ab. Es ging nicht anders. Und das heißt aber, ich versuche, die Dosis zu finden, die er so aushalten kann. Und ich versuche, mich ranzuschleichen. Und wenn ich denn, also wichtig ist, dass ich das, wenn es jetzt um Krallenschneiden geht, dass ich das immer bei beiden Seiten mache, also rechte Pfote, linke Pfote, vorne oder hinten, jeweils die gleiche Kralle, damit der nicht in so ein Ungleichgewicht kommt. Und natürlich ist das Ziel, dass man das irgendwie in einem Satz durchmachen kann. Aber das geht eben nicht bei jedem. Und dann geht es darum, diese Wege zu gehen. Und dabei, und das finde ich ganz wichtig, wenn es denn so ist, dass ihr aus Sicherheitsgründen sowas wie einen Maulkorb dran machen müsst, weil die Sicherheit des und die Gesundheit des Hundes halt das brauchen, dass ihr das tut, was ihr tut. Ne, dann würde ich, also ich, meine Hunde kriegen hinterher Entschädigungsessen, es wird dann eine Mahlzeit gegessen und das wird kriegen sie und ich bin freundlich, egal was der Hund tut. Ich verstehe, dass sie das total doof finden und ich gehe damit um und bleibe freundlich und wertschätzend, auch wenn ich hinterher völlig fix und alle war am Anfang. Aber ich verurteile das nicht, ich bewerte das nicht, ich verstehe, dass mein Hund das nicht möchte. Und ich mache hinterher einen Spannungsabbau und wir machen ein bisschen Party, damit mein Hund versteht, ich tue das nicht, um dich zu ärgern und ich bin dir auch nicht böse, aber ich muss bestimmte Dinge tun. Mein Kind muss auch zum Kinderarzt, das ist so. Ich muss zum Zahnarzt, ich finde es auch nicht witzig, aber bestimmte Dinge müssen eben sein. Aber ich kann dann immer noch mein Verhalten dahin ausrichten, dass ich wohlwollend, dass ich wertschätzend, dass ich freundlich, dass ich zugewandt bleibe, dass ich ihn vielleicht auch tröste, wenn es notwendig ist, dass ich nicht bewerte im Sinne von, ja, heute hast du es besser gemacht, jetzt kriegst du ein Leckerchen obendrauf, sondern nein, es gibt das Essen, egal wie er sich verhalten hat. Weil, ne, wenn mein Hund sich mir gegenüber wehrt, dann tut er das nicht, weil er mich doof findet, sondern weil er sich wirklich bedroht fühlt. Und ich muss so klein wie möglich diese Sache machen, damit er sich dran gewöhnen kann und damit er Vertrauen aufbauen kann. Aber ich muss es tun, Und gleichzeitig kann ich mir natürlich auch immer überlegen, was für eine, wie mache ich etwas. Zum Beispiel ist die Geschichte, wenn ich jetzt an Hunde mit Locken denke, also Pudel zum Beispiel oder Wasserhunde oder Dudel, die haben Locken, die auch in den Ohren wachsen. Und diese Haare werden häufig rausgerupft. Das tut weh. Das ist Haare ausrupfen. Und ich bin keine Pudelfachfrau. Ich weiß aber, dass es einige Menschen versuchen mit so einem Schneider, also dass die Haare kurz abgeschnitten werden, ist natürlich, wenn das laut ist, auch nicht so richtig schön für den Hund. Aber es ist sicherlich die weniger, also es ist nicht schmerzhaft, als wenn ich die Haare ausreiße. Das sind Dinge, da muss ich testen, was kann ich tun. Was ich nicht tun würde, meinen Hund beim Hundefriseur abgeben und sagen, okay, da hat der ja den Stress und da muss der Hund durch, sondern also ne, es gibt ja so Hundefriseure, Friseurinnen, die dann tatsächlich den Hund nehmen, der Mensch ist nicht dabei. Die kriegen das auch hin, die haben Techniken, das ist mir total klar. Aber trotzdem würde ich das nicht tun, das ist ein Vertrauensverlust. Und wenn mein Hund Stress hat und wenn mein Hund Probleme hat, dann bin ich dabei. Und zwar die ganze Zeit, egal wie, was es mich kostet an Nerven, an manchmal, es bringt einen ja selber zum Weinen, weil man manchmal das Gefühl hat, oh, ich muss den jetzt zwingen und ich will das nicht. Aber für die Gesundheit des Hundes oder für die Sicherheit des Hundes muss eben manchmal etwas sein. Aber dann bin ich an der Seite meines Hundes und ich lasse den nicht allein. Und ich halte es aus, dass er mich zwischenzeitlich echt scheiße findet. Und ich bleibe freundlich und ich sage meinem Hund, okay, ich verstehe dich. Und ihr werdet merken, das kommt an. Das kommt an. Und wenn es denn irgendwie geht, ne, wenn ich es um einen Sitz, ein Vorsitzen, ein im Anfassen lassen geht etc., dann muss mein Hund das nicht. Und mein Hund kann aber lernen zu unterscheiden, okay, jetzt gibt es die Dinge, die müssen leider sein. Ganz berühmt auch die Sache mit den Zecken und so. Und es gibt Dinge, da versteht mein Mensch mich und gibt mir nach und ich muss das dann nicht tun. Und das finde ich wichtig. Wenn wir ein Nein immer wieder ignorieren, ist das einmal für unseren Hund wirklich fürchterlich, weil er merkt, dass er als Person nicht mitsprechen kann, dass er weder Mitbestimmungs- noch Selbstbestimmungsrechte hat. Und es kann schlicht und ergreifend dazu führen, dass das über ein Bellen, ein Knurren, ein Schnappen wird, ein Beißen wird. Es kann, es findet ein Vertrauensverlust statt, wenn ich zum Beispiel meinen Hund dann einfach beim Tierarzt abgebe für eine Narkose und mein Hund hat Angst und oder für eine Behandlung und ich sage, gut, ich hole ihn dann ab. Daraus kann tatsächlich der Vertrauensverlust entstehen und es kann natürlich so sein, dass es dadurch echt stärkere Konflikte gibt. Und ich würde immer empfehlen, ja, ich denke, dass wir unseren Hunden schuldig sind, dass wir diese Wege mit ihnen gehen, auch wenn sie unangenehm sind. Aber dass wir, so gut es eben geht, das Nein sagen beim Hund eben auch respektieren und nicht übergehen, wenn es irgendwie geht. Wir sind letztendlich für die den Rahmen, der dem Hund gegeben wird, zuständig. Und es ist so, dass wir unserem Hund vermitteln können, ich bin da und wir machen das. Und hier kannst du dich sicher fühlen. Dann kann er sicherlich bestimmte Dinge schon viel weniger mit Nein belegen, sondern eher tun. Und wenn mein Hund aber bestimmte Sachen einfach nicht machen möchte, dann respektiere ich das. Ich respektiere seine Grenzen. Ich versuche, den Code zu regulieren, im Sinne, dass ich den auch mal tröste, den beruhige, dass ich dem Unterstützung anbiete, wenn es Dinge sind, die trotzdem passieren müssen, auch wenn mein Hund eigentlich Nein sagen wollen würde. Und ich das leider nicht immer, ja, dem immer nachgehen kann, aber ich bin dann da. Ich koreguliere. Und ich versuche natürlich, die Situation anzupassen, statt meinen Hund da irgendwie durchzudrücken. Da muss er jetzt durch, das muss irgendwie klappen. Ich versuche also, so gut es irgendwie möglich ist, die Situation so herzustellen, dass es für meinen Hund so erträglich ist wie möglich. Und ich sollte mich, und da darf mich immer fragen, um welche Bedürfnisse geht es jetzt gerade? Warum? Das hatten wir schon. Hat mein Hund vielleicht einfach Schmerzen? Ist mein Hund unsicher? Warum sagt der Nein? Und wenn ich diese Bedürfnisse identifiziert habe, die dann nicht erfüllt werden, dann kann ich schauen, wie viel kann ich dazu beitragen, dass die erfüllt werden, damit es eben nicht mehr das absolute Nein sagen braucht. Und ja, wir können dem nicht immer nachgeben, aber wenn wir das so gut und so oft wie möglich ernst nehmen, was unser Hund sagt, nein, ich will nicht angefasst werden, nein, ich will nicht dies, nein, ich will nicht jenes,
dann entsteht daraus ein Vertrauen. Und dieses Vertrauen lässt es leichter ertragen, wenn wir dem nicht nachgeben können, weil Hunde verstehen, mein Mensch nimmt mich eigentlich ernst, mein Mensch geht auf mich ein, mein Mensch versteht meine Bedürfnisse. Und wenn er das mal nicht tut, dann ist das wohl, ja, ich weiß nicht, ob Hunde das für sich wissen, was Notwendigkeit ist, aber ich denke, dass sie dann verstehen, dass es jetzt gerade nicht anders geht und sie können das dann annehmen und können sich dann auch hinterher sehr viel schneller erholen von etwas, was wir ihnen zumuten, als wenn sie dieses Vertrauen nicht haben. Ja, man kann auch versuchen in bestimmten Bereichen, also ich sag mal, Sitz in der Pfütze muss nicht sein, mein Hund kann stehen bleiben. Dann ist es eben nicht Sitz, sondern es ist eben Stopp. Und wenn ich meinem Hund sage Sitz und der legt sich hin oder der bleibt einfach stehen, dann sage ich ja okay, auch in Ordnung. Weil letztendlich geht's, wenn ich dann merke, dass in Öffentlichkeit immer Sitz schwierig ist, dann fange ich vielleicht gar nicht mit Sitz an und bleib erstmal beim Stopp. Und mein Hund wird feststellen, okay, es wird von mir nicht immer wieder verlangt, dass ich etwas tue, was ich nicht tun kann in dieser Situation oder nicht auf gar keinen Fall tun möchte. Und diese Alternative, und dann bleibst du eben nur stehen, die sorgen wieder dafür, dass Hund erkennt, dass ich dieses Bedürfnis wahrnehme und ernst nehme, dass ich die Entscheidung meines Hundes ernst nehme und dass ich eine Alternative anbiete, statt Sitz eben Stopp. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber das kann man auf ganz viele andere Situationen übertragen. Und wichtig, 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 die Kommunikation des Hundes so lesen lernen. Besonders, also jeder Hund hat seine eigenen Privatnuancen sozusagen. Selbst innerhalb einer Rasse gibt es Unterschiede, die auf Temperament und Erfahrungen beruhen. Und wichtig ist, dass wir unsere Hunde so genau kennenlernen, dass wir so innere Konflikte früh erkennen und dann auch darauf eingehen können. Dass wir so, wenn ein Hund so hektisch wird oder bei Wim zum Beispiel ist es immer so, wenn dem was zu viel wird, dann fängt er an so, da kommt irgendein Geräusch von draußen und er knurrt. Dann weiß ich, okay, der ist gerade echt überlastet und dann muss ich ihn rausnehmen und dann muss ich sein Bedürfnis nach, er braucht jetzt ein bisschen Unterstützung, er braucht jetzt ein bisschen Koregulation und ein bisschen Kuss auf Stirn und solche Geschichten und Ohrenknubbeln und was auch immer. Das biete ich dann an, wenn ich das nicht täte. Dann würde, also wenn ich darauf nicht eingehen würde und ich erkennen würde, dass er mir gerade sagt, ich bin überfordert, ich bin unsicher, mir ist das alles zu viel gerade, wenn ich dann das Tempo nicht rausnehmen würde, wenn ich dann weiter von ihm etwas erwarten und verlangen würde, dann kann das nicht funktionieren. Dann wird er irgendwann, weiß ich nicht, zu den anderen Hunden garstig oder so und dann braucht er einfach, muss auch ein bisschen auf dem Arm und das darf er dann auch. Aber was bleibt? Bei den Themen Sicherheit und Gesundheit müssen wir als Menschen entscheiden. Aber wir können den Hunden so viel wie möglich Selbstbestimmung und Mitbestimmung geben. Wenn wir also ein Fazit ziehen wollen, dann können wir festhalten, dass bedürfnisorientierte Hundehaltung dem Hund ein möglichst großes Maß an Mitbestimmung und Selbstbestimmung lässt. Und wir konstatieren, dass Verweigerung meist auf unerfüllte Bedürfnisse zurückgeht. Und es ist somit unsere Aufgabe, die Bedürfnisse unseres Hundes auf der einen Seite zu erkennen, sein Nein-Sagen wahrzunehmen und seine Kommunikation zu erlernen, und das so gut wie möglich zu erfüllen in den Bereichen, wo es möglich ist, dem Hund seine Bedürfnisse zu erfüllen und sein Nein-Sagen anzunehmen und dem zu folgen. Die Bedürfnisse deines Hundes sind kein dominanter Wille, sondern es sind Notwendigkeiten für ein zufriedenes Leben an deiner Seite. Und das bedeutet, dass wir anerkennen, dass emotionale Hintergründe wie Angst, Unsicherheit, eine traumatische Biografie, Überforderung, Schmerz oder körperliches Unwohlsein, aber auch Frustration und die fehlende Vorhersagbarkeit oder unbekannte Situationen oder fehlendes Vertrauen in eine Situation ein Nein-Sagen auslösen können. Und wenn wir das nicht ernst nehmen und dem nicht versuchen zu folgen, dann nehmen wir unseren Hund nicht ernst. Dann nehmen wir seine emotionalen Befindlichkeiten nicht ernst. Wir nehmen seine Kommunikation nicht ernst. Wir erfüllen die Bedürfnisse nicht, wir anerkennen seine Grenzen nicht und letztendlich nehmen wir dann unseren Hund als Person nicht ernst. Und wir riskieren aber mit dem, dass wir den Hund Nein sagen lassen, dass andere das nicht gut finden, dass deren Reaktion auf die Ablehnung des Hundes vielleicht Vorwürfe an uns sind, vielleicht Unzufriedenheiten sind etc. Wir haben unseren Hund nicht für Tante Erna, wir haben unseren Hund nicht, damit er die Nachbarskinder beglückt und wir haben unseren Hund auch nicht, damit er mit jedem Hund lustig auf der Wiese tollt, sondern wir haben unseren Hund, um ihm in unserer Familie bei uns ein Zuhause zu geben, sein emotionales Zuhause zu sein, ihn zu stärken, ihn zu unterstützen, ihn, wenn nötig, co-zu-regulieren und ihm zu ermöglichen, an unserer Seite ein entspanntes Leben zu führen. Und das sollte dann, so gut es irgendwie geht, frei sein von Unsicherheit, Angst, Schmerzen, Überforderung und Frustration. Natürlich gibt es Bereiche, wo wir uns durchsetzen müssen, immer wenn es um Gesundheit und Sicherheit geht. Aber dies können wir mit ganz viel Wohlwollen tun und ohne Bewertung und unserem Hund vermitteln, dass das, was er uns sagt, wichtig ist und wichtig bleibt und gehört wird. Und dass wir unseren Hund wahrnehmen und ernst nehmen. Und das spüren Hunde. Und sie entwickeln Vertrauen. Und sie werden sich in ganz vielen Situationen vertrauensvoll an uns wenden, wenn sie Hilfe brauchen. Oder sie werden darauf vertrauen, dass wir ihre Verweigerung nicht als Ablehnung von uns sehen, sondern als Ausdruck ihrer persönlichen Bedürfnisse, ihrer Nöte, Ängste und Sorgen. Und sie werden sich damit sicher an unserer Seite fühlen. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn unser Hund sich bei uns sicher fühlt und zufrieden bei uns leben kann, dann ist das sicherlich alles, was wir wollen. Und es gibt uns ganz viel. Ja, ich möchte euch dann noch etwas ans Herz legen, wie so oft. Und wenn wir dabei sind, dass wir davon sprechen, dass Hunde so viele Bedürfnisse haben, die eventuell nicht immer einfach zu erfüllen sind, dann ist es mir ein Anliegen, euch noch einmal unsere Fährtenarbeit und Mentrailing ans Herz zu legen, weil nämlich das ein Bedürfnis ist, was wir leider sehr häufig nicht stark erfüllen, wenn es um den Bereich Beschäftigung geht, weil Nasenarbeit eben etwas ist, was wir als Mensch so wahnsinnig schlecht nachvollziehen können, weil wir ja eher visuell oder auditiv, also sprich mit den Ohren orientiert sind und viel weniger mit der Nase. Und ja, wenn du dich für das Thema Fährtenarbeit und Mentrailing begeisterst und darüber noch viel mehr wissen möchtest oder Menschen mit ihren Hunden hierzu bedürfnisorientiert anleiten willst, also Menschen die Bedürfnisse ihres Hundes näher bringen möchtest und denen sozusagen ein Ventil und einen Ausdruck für ihre Persönlichkeit ermöglichen möchtest, dann möchte ich dir unsere Fährten- und Mentrailing-Trainerin-Ausbildung empfehlen. Der nächste Jahrgang startet schon im Juli diesen Jahres in Soltau in Niedersachsen. Alle Infos dazu findest du auf unserer Website www.kynagogik.de oder stell uns all deine Fragen am 15.04. um 18.30 Uhr. Melde dich gern, wenn du bei unserem Infoabend dabei sein willst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn und teile ihn gern mit deinen Hundefreundinnen. Empfehle uns weiter und lass uns ein Feedback oder Like da. Du findest ihn überall dort, wo man Podcasts hören kann. Bis zum nächsten Mal, deine Karin.
Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.